Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 18. September 2024. Dominik Feusi und Markus Somm mit Martin Mosler. Es ist ein Bern einfach Spezial. Der Martin Mosler ist Ökonom und gleichzeitig Bereichsleiter Fiskalpolitik am IWP in Luzern. Das ist das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik von der Universität Luzern. Sie haben einen neuen Bericht herausgebracht über die Situation der Subventionen im Bund. Martin, danke vielmals, dass du da bist.
Merci für die Einladung.
Und was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, wir haben nach Bern geschaut. Wir haben geschaut, an wen verteilt der Bund eigentlich Subventionen. Wir reden da über fast 49 Milliarden Franken, 360 Positionen. Also es ist ein Dickicht, es ist komplex. Wir haben geguckt, wie viel, an wen und das Ganze auch mal ökonomisch diskutiert.
Und wenn du sagst, ökonomisch diskutiert, das heisst einmal beurteilt, was die Wirkung ist von dem. Was kann man da sagen?
Genau, also wir haben ein paar Subventionen, wo man sagen würde, das ist jetzt schon fragwürdig, auf jeden Fall diskussionswürdig, um ein paar Beispiele zu geben. Zirkusse zahlen keine Schwerverkehrsabgabe.
Also, für die Elefanten, also, das ist wichtig, dass die Elefanten, nicht so schwer sind.
Wir hätten es kaum noch, genau. Wir sagen jetzt nicht, ist das richtig, ist das falsch. Wir stellen erstmal zur Diskussion, hey, da kriegt irgendeine bestimmte Gruppe Subventionen vom Bund. Hier sind es jetzt Abgabenerleichterungen, ist also auch eine Subvention. Wenn wir speziell nach Bern gucken, die Parlamentarier, die zahlen keine Wehrpflichtersatzabgabe. Also da gibt es einige so Posten, wo man sagt, hey, lass doch mal darüber diskutieren.
Was sind sinnvoll die Subventionen, wo du würdest sagen, das ist gut, das bringt mehr Wohlstand?
Ja, das Wichtigste ist erstmal, ist alles ökonomische Sicht, oder? Es gibt juristische Sicht, es gibt die politische und wir geben da nur einen Winkel von aus. Also wir sagen nicht, alles ist sinnvoll oder nicht. Generell ist sowas, was öffentliche Güter angeht, sinnvoll oder sogenannte Externalitäten. Also wenn man Dritten was zahlt und das noch vielen mehr Leuten zugutekommt, Klassiker ist sowas wie Polizei, sowas wie die Armee vielleicht auch, die also uns alle schützt. Das wären so Subventionszahlungen, die sind sinnvoll, auch wenn es um Gesundheitsschutz geht. Da gehen auch Subventionsgelder hin, wo wir sagen Daumen hoch.
Ja, ich finde verrückt, wie das zugenommen hat. Also ihr habt das auch in der zeitlichen Betrachtung angeschaut. In den letzten 10 Jahren plus 29%, 11 Milliarden zusätzliche Subventionen. Kannst du sagen, auf was das so ein bisschen vor allem zurückzuführen ist, die Zunahme?
Ja, hast du recht. Also wir haben hier Schuldenbremse und Druck auf öffentliche Finanzen, Expertenkommission und trotzdem geht es hoch. Soll übrigens auch noch weiter hochgehen. Ne? Ja, worauf ist zurückzuführen? Der Treiber ist das Feld soziale Wohlfahrt. Also wir sehen vor allem, dass die AHV viele, viele Milliarden bekommt, dieses Jahr allein schon mal 13,5. Es gibt Zuschüsse für Invalidenversicherung. Es gibt Zuschüsse, Subventionen im Asylbereich, auch für die Sozialhilfe. Also wenn wir uns anschauen, was wächst, dann ist es die soziale Wohlfahrt. Kleiner Funfact am Rand, die soll jetzt eigentlich runtergehen. Ja, der Grund dafür ist, dass die Zahlungen, die für die Flüchtlinge aus der Ukraine gezahlt werden, jetzt nicht mehr im Budget auftauchen. Jetzt wissen wir aber, hey, der Schutzstatus wurde ja letztens erst verlängert. Also schauen wir mal, ob die jetzt wirklich runtergehen.
Jetzt.
Das ist ja noch eine Kritik ist ja dann an eurem Bericht, schon beim letzten Bericht, den ihr gemacht habt. Ja, aber AHV ist doch gar keine Subvention, sondern das ist doch ein Sozialwerk. Das kann man doch nicht wie ein Erlass von der Treibstoffsteuer bei Elefanten und Zirkus gleichstellen. Was sagst du auf so eine Kritik?
Ja, super wichtiger Punkt. Also die Subventionen, die wir identifizieren, kommen eins zu eins vom Bund selbst. Also wir haben hier nicht willkürlich irgendwo was ausgewählt und mal geschaut, was uns fällt, sondern das ist eine Datenbank, die kann jeder einsehen. Da hat der Bund schon gesagt, hey, das ist aus unserer Sicht eine Subvention. Das haben wir genommen, dann angeschaut. Vielleicht nur als kleine Info noch, das sind nur die Zahlungen, die rausgehen. Ja, alles, was Steuererleichterungen, alles, was Abgaben, also die Einnahmenseite anbelangt, da sind wir ohne Datenbasis unterwegs. 2011, also über ein Jahrzehnt her, gab es da den letzten Bericht vom Bund dazu. Irgendwelche Schätzungen, wie teuer das Ganze ist, haben wir zum Beispiel nicht.
Aber da verstehe ich jetzt nicht, Zirkus, hast du gesagt, dort ist so eindeutig eine Abgabeerleichterung. Warum ist jetzt das in den Subventionen drin gewesen, wenn du sagst, das ist gar nicht drin?
Nein, das haben wir schon aufgenommen, wir wissen nur nicht, wie viel es kostet. Ah, okay. Das ist der Punkt. Also okay. Wir wissen, die Zirkusse, die werden jetzt nicht besonders teuer sein. Es gibt reduzierte Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen zum Beispiel. Da können wir von ausgehen, da reden wir über deutlich mehr Franken. Wie viel es genau sind, weiß, also zumindest wir, die Öffentlichkeit, wissen das nicht.
Jetzt habt ihr auch, wie soll man sagen, Sparmöglichkeiten identifiziert, wo ihr sagt, das sind die Subventionen, eben, du hast vorher erwähnt, fragwürdig, wo man könnte streichen, ohne dass irgendein Mensch das merken würde, außer gerade die Betroffenen vielleicht. Habt ihr das beziffert?
Ja, also was wir wollen, ist erstmal Transparenz, oder? Es ist so kompliziert, wir wollen erstmal ein Dokument machen, wo jeder nachschauen kann, wo geht's Geld hin. So. Und wir wollen dann, dass das Ganze noch ein Startpunkt ist. Das haben wir gemacht, haben ein paar Argumente aufgeschrieben. Was jetzt wirklich gestrichen werden soll, das ist ein politischer Prozess, da sind wir auch nicht die Götter, die das wissen, aber es gibt so ein paar Anhaltspunkte, wo man sagt, hey, schaut da doch mal als erstes drauf. Ein Beispiel, Einlage in den Netzzuschlagsfonds, Ausbau erneuerbarer Energien. Wir haben da das Problem, eigentlich eine gute Idee, Klimaschutz, super erneuerbare, aber es gibt schon ein anderes Klimaschutzinstrument, wo die Schweiz mitmacht, den Emissionshandel mit der EU. Und beides gleichzeitig hebt sich einfach auf. Also die Gelder, die da reinfließen, die verpuffen zu großen Teilen. Nicht ganz, aber schon ordentlich. Und da würden wir sagen, hey, schaut doch da mal als erstes drauf, macht das Sinn? Können wir das Geld nicht irgendwie sinnvoller einsetzen? Wohlgemerkt auch für Klimaschutz, für irgendwas anderes. Wir sagen nur, es hilft dem Klima da nicht. Das Geld geht relativ flöten.
Jetzt haben die wahrscheinlich das nicht untersucht, aber einfach von der Schätzung her, wie viele Sachen von diesen Subventionen sind Beschlüsse vom Parlament? Wie viele sind je mit der Volksabstimmung beschlossen worden? Weiss man das etwa?
Super schwierig ist zu sagen, das wissen wir jetzt aus den Daten selbst nicht. Ich meine, was klar ist, wenn du eine Subvention hast, super schwer, die wieder wegzubekommen. Ja, weil die Interessensgruppen dahinter, die sind organisiert. Die fahren dir vors Bundeshaus und hupen und halten Plakate hoch. Die, die es zahlen, ne, wir alle, Steuerzahler, die sind schlecht organisiert. Wir fahren jetzt nicht wegen ein paar Franken extra auf Bern. Das summiert sich natürlich. Ja, und am Ende des Tages hast du wahnsinnig viele Interessensgruppen. Jeder von denen protestiert vor deinem Haus, wenn du es streichen willst und die Allgemeinheit zahlst. Wie viel jetzt aber durchs Parlament, durch Volksabstimmung, vielleicht durch Lobbyarbeit kommt, das wissen wir nicht.
Gibt es eigentlich internationale Vergleiche zu dem Phänomen? Oder stehen die jetzt mal da ganz allein? Einfach, wir wissen es jetzt für die Schweiz. Weißt du, wo man dann könnte sagen, in Schweden ist es etwa so, in Luxemburg so, in Deutschland so? Oder wie ist da der Stand der Daten?
Ja, es gibt einen super Bericht aus Deutschland, wo ich auch herkomme. Da habe ich auch die Idee damals dazu bekommen. Die Kollegen aus Kiel schauen sich den deutschen Haushalt an und wir reden ungefähr über gleiche Größenordnungen.
Das ist interessant.
Verglichen zur Größe.
Genau, logisch. Ja.
Die Kollegen aus Kiel, die sind noch ein bisschen rabiater. Die sagen wirklich, hey, das weg, das ist fragwürdig, das ist grotesk, wird da benutzt, das machen wir jetzt nicht. Aber die kommen auch auf eine ordentliche Summe, die man sparen kann, um es mal zu übertragen. Den kurz- wie langfristigen Finanzierungsbedarf, den wir halt haben.
Aber weißt du, was da deprimierend ist, und deswegen habe ich das gefragt wegen der Volksabstimmungen, oder? Wir haben ja immer den Eindruck, in der Schweiz, dank der direkten Demokratie, ist es nicht so schlimm. Weil ab und zu das Volk eben, weil normalerweise die Leute eigentlich eher finden, wir wollen nicht so viel Geld ausgeben, das Volk tut ab und zu noch stoppen. Aber wenn in Deutschland eigentlich die Ausmaß immer bezogen auf die Bevölkerung genau gleich sind, dann muss man ein bisschen vermuten, dass bei uns ähnlich läuft wie in Deutschland, dass nämlich das Parlament einfach selber das kann entscheiden und die wenigsten von diesen Subventionen von einer Volksabstimmung herrühren. Wie würdest du das beurteilen?
Ja, es ist einfach ein sehr schwieriges Thema, oder? Also im Zweifel weißt du gar nicht, wo die Gelder hingehen. Ja, deshalb haben wir auch den Report geschrieben, dass die Leute einmal schwarz auf weiß sehen, hey, da gehen so und so viele Millionen, Milliarden hin. Und dann kann man danach eben diskutieren, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll. Das zu bewerten ist jetzt aber nicht als Deutscher meine Aufgabe, glaube ich. Das
sollte ich Schweizer machen. Als Wissenschaftler dazu. Dominik?
Ja, mein Eindruck halt aus Bern ist der, dass die ganz grossen Sachen natürlich auch diskutiert werden, also zum Beispiel die AHV oder so. Aber immer ein bisschen komisch, oder? Die 12, rund 12 Milliarden, glaube ich, oder 13 Milliarden, die in die AHV gehen, das braucht man ja, weil die AHV sonst pro Monat 1 Milliarde Verlust machen würde. Das reine Umlageprinzip, also das, was wir aktiv einzahlen, abzüglich das, was rausgeht. Oder? Das, die Rechnung geht einfach schon lange nicht mehr auf. Darum gibt es den Bundesanteil, die Subvention. Man muss eigentlich sagen, es ist eben ehrlich vom Bund, wenn er sagt, das ist eine Subvention. Aber wenn du die Statistik anschaust vom Bundesamt für Sozialversicherungen, dort wird das Umlageergebnis wird immer so berechnet, dass man die Subvention gerade rein tut und dann verschwindet sie und es verschwindet dann auch die Milliarden Verlust pro Monat. Das ist doch die grosse Sache. Und dann gibt es halt viele kleine Subventionen. Ich habe das selber als Lobbyist erlebt in meinem früheren Leben. Oder du gehst dann irgendwie zu einem Bundesamt, zu einem Amtsdirektor oder noch eine Stufe weiter unten und du sagst, ich hätte da ein interessantes Projekt, eine interessante NGO, eine interessante... Oder gute Ideen gibt es wie Sand am Meer. Und Knappheit ist eigentlich in der Privatwirtschaft halt immer gegeben, oder? Jeder Unternehmer muss sich das überlegen. Und beim Bund gibt es schon auch eine Knappheit, aber man kann immer ein bisschen spielen und überzeugen und vielleicht auf Kosten von etwas anderem wieder etwas holen und so weiter. Und das geht dann vielleicht um kleine Beträge, die sich aber dann in der Menge auch auf Millionen addiert.
Ja, absolut. Und man muss ja auch sagen, also mit den Subventionen wird ja irgendwas hergestellt. Ja, irgendwelche Güter. Also das wäre ja noch schlimmer, wenn wir hier Subventionen zahlen, dann wird gar nichts damit passieren. Also irgendwas wird man immer vorweisen können, hey, wir haben was gemacht auch mit dem Geld. Die Frage, die wir uns als Ökonomen stellen, ist, ja gut, aber irgendwer hat auch für bezahlt. Und macht das aus der Sicht Sinn? Also ist das, was wir reingesteckt haben, das Wert, was am Ende rausgekommen ist. Ja, und das kann oft kritisch argumentieren.
Ja, und ich glaube jetzt eben, ich bin nicht Ökonom, aber was auch noch wichtig ist, ist der alternative Verwendungszweck. Also man könnte das gleiche Geld vielleicht eben, wenn es privatwirtschaftlich würde, eingesetzt werden, viel sinnvoller einsetzen, weil mehr Wertschöpfung würde rauskommen, weil normalerweise der private Investor natürlich viel besser überlegt, ist es das wert, was ich da investiere? Soll ich jetzt die Fabrik bauen oder nicht? Während der Bund, der baut einfach mal eine Fabrik und sagt, ja, ist doch schön, wir haben eine schöne Fabrik oder wir haben einen schönen Zirkus. Und beim Zirkus ist ja eben, da kann ja dann niemand überprüfen, braucht der Zirkus das? Gibt es den Zirkus Knie nur wegen der Schwerverkehrsabgabeerleichterung, obwohl er ja, soviel ich weiß, gar keine Elefanten mehr darf brauchen. Also ja, eigentlich von dem her muss man schon sagen, muss man unbedingt überdenken, das ist ein Elefantengesetz, das hat man nur für die Elefanten eingeführt.
Also es geht zum Beispiel auch, ihr habt das auch erwähnt, 46 Millionen Franken für die Filmindustrie. Ich habe nichts für die Filmindustrie, aber was passiert da? Oder da tun dann letztlich Beamte statt Filmfans entscheiden, welchen Film Geld bekommt. Also wenn man nimmt wie die Entscheidungsmacht über die Qualität vom Film beim Konsumenten weg und gibt sie ein paar Beamten im Bundesamt für Kultur, das kann man eben durchaus sagen, mol, das muss aus irgendwelchen Gründen sein. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass dann das Geld nicht mehr von den Filmfans ausgegeben wird und nicht mehr von den Konsumenten, sondern irgendwie von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche durchaus auch persönliche Vorlieben haben. Und der Transfer das von Entscheidungsgewalt, der ist mir meiner Ansicht nach immer, wenn man das Budget beratet, das ist dann jetzt dann bald wieder der Fall in Bern, das ist man sich viel zu wenig bewusst, oder? Dass es ja eigentlich eine Bevormundung ist von den Leuten, die trotzdem zahlen müssen.
Ja, exakt. Es gibt ja auch viele, die einfach nicht ins Kino gehen, die lieber, weiß nicht, Bowling machen am Wochenende.
Oder im Zirkus.
Genauso mit. Und da muss man fragen, macht das dann aus gesellschaftlicher Sicht Sinn? Es gibt auch manche Subventionen, wo wir jetzt sagen würden, hey, das ist nicht nur vielleicht ineffizient, wie man sagt, das ist auch schon fast gefährlich, ist jetzt zu viel gesagt, aber wieder fragwürdig.
Korrupt, kann man auch sagen.
Ja, also wenn wir mal schauen, wenn Sie jetzt im Casino spielen und da gewinnen, dann zahlen Sie da jetzt keine Steuern drauf. Ja, das ist anders, als wenn man jetzt jeden Tag zur Arbeit geht. Ja, im Casino ist es steuerfrei. Die zahlen natürlich jetzt eine Spielbankenabgabe, die Betreiber, okay, aber als Konsument ist natürlich schon eine Gefahr von auch Spielsucht, die da ein bisschen gefördert wird, wenn man sagt, na gut, im Casino zahle ich keine Steuern. Und auch das wieder zur Diskussion gestellt. Ich sage nicht, das ist falsch. Ich sage nur, jetzt erstmal so, dass man mal drüber reden sollte.
Aber sag mal, wie kulturpessimistisch bist du da, wenn du das siehst? So ein Subventionsbericht, würde ich jetzt sagen, das ist ja eine unglaublich deprimierende Lektüre. Und eben, um dich zu erleichtern, nicht, dass du da als schweizerischer Staatsbürger gefragt wirst, sondern sagen wir auch als deutscher Staatsbürger. Wir sind doch irgendwo, kommen wir an Grenzen von unserem politischen System. Wenn Subventionen wachsen, das hört nicht mehr auf. Zweitens, das ist ja irgendwo auch eine Methode, dass man das so intransparent macht, dass man keine Ahnung mehr hat, wer da was überkommt. Können wir das überhaupt noch je stoppen? Und ich rede wirklich jetzt vom Westen, weil es ist überall so. Ich meine, ich glaube, es gibt gar kein Land, wo das nicht so ist.
Ja, hast schon recht. Also es gibt in der Geschichte einige Sparprogramme, Konsolidierungsprogramme und manche sind über zum Beispiel Steuererhöhungen gegangen und manche tatsächlich über Ausgabenkürzungen. Da gibt es ein berühmtes Papier von einem Forscher aus Harvard, Alesina und Kollegen. Und der hat gezeigt, wenn es über Steuern geht, boah, ist schwierig. Das wirkt die Wirtschaft schon gut ab. Wenn wir es über die Ausgaben machen, kurzfristig tut es weh, aber langfristig erholen wir uns eigentlich relativ schnell. Also wir haben Beispiele in der Geschichte.
Und da gibt es ein paar gute Beispiele eben aus gewissen Ländern, wo du jetzt könntest sagen, die haben das gemacht.
Ja, die schauen sich das im Mittel an für so entwickelte Länder seit den 70er Jahren bis, ich glaube, 2012 hören sie dann auf. Also auch wieder sehr speziell. Wenn wir jetzt bei uns in die Schweiz gucken, klar, es tut immer weh, wenn man Geld sparen muss, oder? Aber Geld sparen heißt ja auch, na gut, man lässt es halt auch bei den Leuten, die es erstmal gezahlt haben. Und wenn wir reingucken nochmal, ich glaube, da gibt es einige Posten, wo wir diskutieren könnten, hey, ist das nicht irgendwie eine reine Industrie-Lobby-Zahlung? Und das tut denen weh, die jetzt gerade das Geld bekommen, aber es tut nicht denen weh, die es am Ende nicht mehr zahlen müssen. Mhm. Und wenn wir das alles aufaddieren und dann vielleicht noch so einen großen Wurf machen, dann kommen wir eigentlich ziemlich schnell dahin, dass wir ein paar hundert Millionen, eine Milliarde vielleicht sogar reinholen können, wenn nicht mehr.
Und ich glaube, Grundvoraussetzung ist eben, dass man mal überhaupt weiss, was da ist. Und das ist, habt ihr jetzt gemacht. Das ist sehr gut. Gratuliere zu dieser Studie. Wirklich hochinteressant. Danke vielmals für den Besuch, Martin. Wir setzen das weiter. Jetzt, es wäre einfach, wir haben ja auch noch Session. Wir reden über eigene Themen, die jetzt gelaufen sind in der Session. Dominik Lex Koller für Energieanlagen ist ein Thema. Um was geht's da?
Ja, also es war ein Vorstoss von der Jacqueline Badran. Sie hat gerade einen guten Lauf gestern beim Investitionsverhinderungsgesetz, also das heisst eigentlich Prüfgesetz, aber es ist ein Investitionsverhinderungsgesetz, hat sie Mehrheiten können schaffen. Heute auch, nämlich Energieanlagen deren Lex Koller unterstellen. Es langt also nicht, dass man, wie gestern beschlossen, bei ausländischen Investments in Energieanlagen das prüfen, sondern nein, mit 120 zu 67 Stimmen ohne Enthaltung hat der Nationalrat, will der Nationalrat, dass das wirklich gar nicht möglich ist. Dass es verboten ist, eine Allianz von SVP, SP und Grünen hat das wählen. Der Ständerat sieht das total anders. Also er hat schon mal gesagt, er fände das nicht gut und hat das abgeschrieben, also nicht eintreten, oder? Und es geht jetzt nochmal in den Ständerat, mal schauen, wie es dort weiter aussieht.
Gut, also wieder ein Birrenweichenentscheid von der SVP, wo sie mitgemacht hat. Finde ich sehr komisch, wir haben ja gestern schon darüber geredet und wir haben ja aus der SVP raus sehr viele Stimmen gehört, die sich auch bei uns gemeldet haben, dass sie das auch nicht gut finden. Das ist innerhalb der Partei schon umstritten und trotzdem macht die SVP gerade nochmal zweimal, das zweite Mal den gleichen Blödsinn. Ja, ich weiss nicht, warum sie dem Charme, dem unaussprechlichen Charme von der Jacqueline Badran da erliegt. Es ist nicht einzusehen, es ist ein Fehlentscheid. Pui, pui, pui. Gehen wir weiter zum Zivildienst. Auch da, dort ist ein besserer Entscheid, da sagen wir nicht pui.
Überhaupt nicht. Nein, neu soll es möglich sein, dass Zivildienstleistende, also das ist eben jemand, der kein Militär gemacht hat, darum Zivildienst macht, dass man den im Zivilschutz einsetzen. Das ist das, was man auch irgendwie dann nachher eigentlich macht, noch Zivilschutz. Und da hat Linksgrün ausgerufen, das ging nicht, oder? Weil der Zivildienst ist ja so eine, eigentlich fast eine Ferienlagerorganisation geworden. Ich habe übrigens heute, bin ich auf der Recherche gewesen, das Bundesamt für Zivildienst ist eines von denen, wo am meisten Personal zugeleitet hat in den letzten 20 Jahren. Aber die Geschichte kommt dann ein anderes Mal. Und, aber es ist klar, der Zivilschutz hat zu wenig Leute und dann muss man ja die, die einen Ersatzdienst leisten, auch können dort einsetzen, damit der Zivilschutz, gerade auch, wir haben jetzt Überschwemmungen in Mittel- und Osteuropa in so einer Situation, die können eingesetzt werden.
Genau, und sonst sollte man ja den Zivildienst sowieso aufheben, abschaffen, beseitigen und man sollte auch wieder Gewissensprüfung einführen. Und die Leute, die nicht in die Armee wollen, sollen ins Käfig. Das war eine gute Lösung, die wir lange gehabt haben, bis der Freisinn weich geworden ist und die Mitte-Parteien auch. Aber letztlich ist der Zivildienst ein absolutes Ärgernis, führt dazu, dass wir in der Armee zu wenig gute Leute haben. Fast jeder Student hat das Gefühl, er geht lieber irgendwo, ich weiss auch nicht, in einem Altersheim ein bisschen arbeiten oder in der Schule ein bisschen die Leute langweilen. Es ist ein ganz schlechter Zustand, wenn viel gut ausgebildete Leute nicht mehr in die Armee gehen, obwohl in Europa Krieg tobt. Der Krieg kommt, der kommt irgendwann dann einmal zu uns. Gut, dann gehen wir noch zu einem anderen. Pui, 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 Entscheid! Unser Lieblingsgerichtshof, der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht in Straßburg, hat wieder zugeschlagen. Um was geht's?
Ja, er hat eine Beschwerde von einem Bosnier gutgeheissen gegen die Schweiz, der geklagt hat gegen seine Ausschaffung, Ausweisung, Entschuldigung, nicht Ausschaffung. Er ist im Jahr 2021 verurteilt worden wegen Drogentransport. Nicht eine kleine Menge, 194 Gramm Kokain. Er ist verurteilt worden zu einer Bewährungsstrafe von einem halben Jahr. Und er hat jetzt geklagt, er will in der Schweiz können bleiben nachher. Und zwar, weil er eine Familie hat, eine Frau und zwei Töchter. Und die wohnen mit einem Schweizer Pass in der Schweiz. Darum will er da bleiben. Und das haben die Schweizer Justiz anders gesehen. Der EGMR der hat gesagt, das Recht auf Familienleben sei verletzt, wenn er aus dem Landes gehen müsse.
Genau, das ist einfach ein Känguru-Gericht. Da muss man jetzt einfach mal sagen, das ist ein Känguru-Gericht. Nicht was die Zusammensetzung betrifft, das ist immerhin eine gewisse Ordnung da, wie es zusammengesetzt worden ist. Aber das sind einfach alles birrenweiche Entscheide. Zu was führt das? Das führt dazu, dass kriminelle Asylbewerber oder Flüchtlinge eigentlich nur schauen müssen, dass sie irgendwie ein paar Kinder machen können in dem Land, in der Schweiz. Und dann kann man sie nie mehr ausweisen. So kann man unsere Gesetze gar nicht mehr durchsetzen. Und wie gesagt, ich meine, gut, ich finde jetzt Drogenhandel, ja, ist jetzt nicht gerade die feinste Art. Das ist wenigstens aber nicht ein Mörder oder ein Vergewaltiger. Ich würde den Straßburger Richter sogar zutrauen, dass sie gefunden hätten, auch ein Mörder hat das Recht auf Familienleben. Und es ist auch das Menschenrecht, das hier wieder angewendet wird, ist natürlich so überinterpretiert und falsch interpretiert, auf eine Art interpretiert, wie es gar nie gedacht war, wo man die Konvention gemacht hat nach dem Zweiten Weltkrieg. So wird natürlich so ein internationales Gericht nicht beliebter in der Schweiz. Die Legitimation von so einem Gericht wächst nicht mit solchen birrenweichen Entscheiden. Aus unserer Sicht einen guten Entscheid deswegen. Schon Klimaseniorinnen haben wahrscheinlich im Rahmenabkommen so unglaublich geschadet und jetzt auch der Entscheid wird wieder schaden, weil die meisten Leute in der Schweiz natürlich den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, wo der EU-Gericht ist, nicht können unterscheiden von dem Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Ist auch verständlich, dass man das nicht mehr unterscheiden kann. Es gibt langsam so viele internationale Gerichte, auch wir kommen fast nicht mehr raus und jeder macht irgendetwas, wo eigentlich nicht dem Grundzweck entspricht. Also man kann da fast nicht mehr nachvollziehen, was da alles passiert. Aber von dem her wieder ein Fehlentscheid. Gut, gehen wir noch zum letzten Thema und das ist es. Also muss ich auch wieder sagen, das ist ein unglaubliches Thema. Es geht um unser lieben Eda. Dominik, erzähl.
Ja, das ist eine Recherche vom Portal Audiatur Online. Daniel Rickenbacher. Ihm ist am 10. August ein Tweet aufgefallen vom EDAS. EDA tut ja ganz heftig twittern, ganze Abteilungen, die das machen. Man hat dort twittert über einen Luftschlag von der israelischen Luftwaffe auf Gaza. Und der Tweet, das ist eben interessant, der hat komplett Diktion übernommen von der Hamas, also von der einen Seite in dem Konflikt. Und Daniel Rickenbacher, der Autor, hat dann nachher gefragt, will ich genau wissen, wie denn das irgendwie entstanden ist, wie der Tweet, wie man auf das gekommen ist, auf den Text und eben vor allem, warum er so einseitig ist. Und das ist interessant, die Initiative für den Tweet, der hat es dann mit Öffentlichkeitsgesetz rausholen und hat 27-seitige Chat-Protokoll aus dem EDA bekommen. Immerhin, man sieht, Transparenz ist da. Gratuliere am EDA. Das sind einfach zwei EDA-Mitarbeiter gewesen. Der eine beim Staatssekretariat und der andere bei der Kommunikationsabteilung, wo sich so gegenseitig Ball hin und her gespielt haben und wo vor allem wirklich bei ihrem Chef über mehrere Stunden regelmäßig Vorstellung wollen sie, wir müssen jetzt twittern, oder schon Belgien, schon die EU hat twittert, jetzt eben neu, auch noch die Briten haben etwas twittert, wir müssen jetzt auch unbedingt etwas twittern, auch wenn es heikel ist. Und faktisch hat man am Schluss, das ist skandalös, man hat einfach Diktion von diesen Ländern, also vor allem von der EU, übernommen. Man hat kein einziges Mal bei der anderen Konfliktpartei nachher gefragt, wie seht ihr das? Was ist das genau für ein Luftschlag gewesen? Um was ist es da gegangen? Und irgendwo durch eine Formulierung gesucht, wo vielleicht ein bisschen neutral wäre.
Und soviel ich weiss, hat Israel eine Botschaft in Bern. Man könnte dort einfach anrufen. Und die haben im Fall sogar ein Festnetz. Oder man kann vorbeigehen und mit denen reden, weil Israelis können reden. Das ist auch noch so. Ich meine, es ist ein Skandal sondergleichen. Und alle die Leute von der israelischen Botschaft, die jetzt zuhören und wir wissen, dass ab und zu zugelassen wird, was wir sagen, könnt euch beschweren. Das ist eine Sauerei. Das ist eine Sauerei, dass das Aussenministerium von einem neutralen Land so agiert. Die Leute, die da betroffen sind, wir haben ja die Namen, ausrühren, entlohen, firing. Es ist eine Zumutung. Und ich muss mal sagen, Vorsteher vom Aussenbedepartement ist leider ein sehr, sehr sympathischer Mann, der nicht durchgreift. Und Ignacio Cassis, wirklich übernehmen Sie, das geht nicht. Die Leute machen, was sie wollen. Die tanzen ihnen auf den Nasen rum. Also, zuhören und handeln.
Ich habe noch einen kleinen Punkt, einen lustigen Punkt. Du erinnerst dich, Markus, wir haben doch diskutiert, dass der Kanton Schweiz eine Leiterin oder einen Leiter von der Klimafachstelle sucht und Werbung macht damit, dass das ein schöner Kanton ist, wo man wandern kann und umeinander wandern.
Genau.
Und jetzt habe ich heute aus dem Kanton Schweiz erfahren, man hat immer noch niemanden gefunden. Und in der Schweiz hat man das Gefühl, das liegt daran, dass wir über die Fachstelle so gelästert haben und dass sich darum niemand wagt zu melden beim Kanton Schweiz. Ja, ich finde, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler vom Kanton Schweiz können uns also dankbar sein. Wir sorgen dafür, dass Geld gespart wird in der Schweiz. Das finde ich als Schweizer genau. Besonders gut.
Und es zeigt natürlich, dass Bern einfach den Kanton Schweiz schon völlig im Griff hat. Jetzt das nächste Ziel ist Bern, Bundesbern. Die zwei Mitarbeiter vom EDA, bitte zittern, zittern, zittern. Eure sichere Pensionierung ist nicht gesichert. Geht auf, ihr könnt bei der WOTS arbeiten. Die Republik hat auch Leute, die man brauchen kann und so weiter. Ihr habt nichts verloren in dem Aussenministerium von einem neutralen Land. Gut, das war es, Bern einfach spezial. Heute mit dem Martin Mosler vom IWP an der Universität Luzern zu einer neuen Studie. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Und zweitens, ganz wichtig, auch für alle Leute im EDA, die jetzt zuhören, ihr müsst euch nie, nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, merci vielmals und wir hören uns jeden Morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.